شعلان فوق الفطين بما أنك الريح وجاش البرد عيون النرجس الغطي بكيت لزهرة تبكي بدمع الخير مرفقي الصمت في الواد إذا ما قبل الليل وشاع الصمت في الواد خذي القيصار واستوحي شيونا سحاب الغال وهزي النجم إشراقا لنجم غير وقال.
Ich begrüße die Zuhörer. Ich bin kein Politiker, um vorauszusagen, was geschehen wird und wer was in der politischen Szene spielt. Folgende Bemerkungen sind unabhängig der Rollen der politischen Persönlichkeiten. Im Nahosten sind nach dem Ersten Weltkrieg neue Länder und Staaten entstanden. Die besiegten Länder wurden durch Sieger zerkleinert. Die siegreichen Mächte haben so das Reich der Ottomaniden gegliedert, dass einerseits keine Gefahr mehr gegen Westen bestand und andererseits dem Westen am meisten rentierte. Unter anderem Kuwait ist ein typisches Beispiel, eine kleine Oberfläche mit großem Reichtum. Die kleinzahlige Bevölkerung Kuwaits müssen ihr überflüssiges Einkommen ja natürlich im Westen investieren. So haben die Eroberer um dieses kleine Gebiet mit großem Reichtum eine Grenze gezogen und es ein Land genannt und eine Marionettenfamilie als Regierung gesetzt und so organisiert, dass es dort wenige arme Leute gibt, so dass mehr oder weniger alle zufrieden sind und folglich kein Widerstand. Demzufolge fließt das ganze Reichtum einwandfrei nach Westen. Nach ähnlichem Prinzip funktionieren auch andere Schächtümer. Eine kleine Behauptung auf diese Schätze löst eine scharfe Reaktion des Westens aus, wie es heute der Fall ist. Man fragt sich, ob eine Beziehung des Besitzers und des Besitzes zwischen der großen Mächte und kleinen reichen Länder besteht. Die Antwort wäre offiziell nein, aber praktisch doch ja. Die mächtigen Länder versuchen mit raffinierten Methoden, das Reichtum der Drittweltländer zu vergewaltigen. In dieser Hinsicht haben sie Gesetze beschlossen und Grenzen gezogen, und behauptet, dass man internationale Gesetze und Grenzen einhalten muss, um ausschließlich ihre eigenen Interessen zu schützen. Sie haben versucht, die Leute glauben zu machen, dass Scheichtum sowieso eine Nation beherbergt und andere Scheichtum eine andere Nation. Ich fasse zusammen. Diese künstliche Grenze, die von der Sieger der Ersten Weltkrieg gezogen worden sind, weisen keine Gültigkeit innerhalb Nationen der Drittweltländer auf.
هتأيدك خبرني كيف أحوالك من دون تكليف
هتأيدك خبرني كيف أحوالك من دون تكليف
بعد رغيف الخبز رغيف ولا زمه صار ضعيف
سعره طازة بسعر البيت
الله 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 ينجينا من الآب قالوا لي عنه سعيد حكمه كريزة نهار العيد
قالوا لي عنه سعيد حكمه كريزة نهار العيد
صريخه كان يعلى ويزيد ما فتحوا باب الحديد
وعباب المستشفى مات
الله 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 ينجينا من الآب هاللي جمع له قرشين فكر حاله بيوف الدين
هاللي جمع له قرشين فكر حاله بيوف الدين
طار فلوس بصيبة عين تلت فراطة والتلتين
لينك سو ورقة وليل
الله 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 ينجينا من الآب
Ich begrüße die Zuhörer und die Zuhörerin. Die palästinensische Position. Die palästinensische Position vor dem 2. August. Die palästinensische Position war schwankend. Einerseits die Haltung der Bourgeoisie, die sich in der sogenannten Friedensinitiative, die BLO, widerspiegelt. Diese Friedensinitiative umfasst die Anerkennung des Existenzrechts des Staates Israel sowie die Anerkennung der UNO-Resolution 242 und 338. Den Hintergrund bildete der vor allem finanzielle Einfluss der reaktionären arabischen Regime, allen voran Saudi-Arabien, die Golfstaaten und Ägypten politisch, also nicht finanziell. Die palästinensische Bourgeoisie versprochen machten, empfehle einer moderaten Politik die BLO dafür zu sorgen, dass ein palästinensischer Staat in die Westbank und in Gazastreifen mit Hilfe der USA realisieren würde. Demgegenüber stand die Linken, die mit dieser Politik der einseitigen Zuständnis nicht einverstanden waren und nach fast 3 Jahren Intifada und dem Abbruch des amerikanisch-palästinensischen Dialogs durch die USA ihre Haltung bestätigt sahen. Durch diese Entwicklung befand sich die gesamte BLO-Führung in einer sehr schwierigen Lage. Nach dem 2. August, also nach dem Einmarsch der irakischen Gruppen in Kuwait. Direkt nach dem irakischen Einmarsch in Kuwait waren alle radikalen Linken in die BLO-Skepsis gegenüber dieser Aktion. nach dem Saudi-Arabien, aber unter dem Druck der USA, diese und weitere westliche Staaten zu Hilfe rief, änderte sich die Einschätzung der Situation total. Denn dieser Aufmarsch bedeutet eine massive imperialistische Besetzung des arabischen Raums und der Ölquellen. Die Linken waren aufgrund der eigenen und der kurdischen Erfahrungen immer kritisch gegenüber dem irakischen Regime, sahen aber jetzt eine Situation, in der es nicht darum ging, eine anti-irakische Haltung einzunehmen. Diese neue Situation bedeutet die Bedrohung der ganzen Region und seiner Völker. Im Fall einer dauerhaften Besetzung hätte diese die totale Liquidierung des Befreiungskampfs sowohl des palästinensischen und kurdischen als auch die Liquidierung aller progressiven Kräfte im arabischen Raum zur Folge. Die Rechten im BLO befanden sich in einer ungleich schwierigen Lage, da ihre traditionellen Verbündeten gegen Saddam Hussein stehen, dieses palästinensische Volk aber gegen den imperialistischen Aufmarsch und somit auch gegen die ehemals Verbündeten. Durch den Druck der Straße würde die Rechten nun zu einer klaren anti-imperialistischen, anti-amerikanischen Haltung gezwungen. Hinzu kam natürlich die Wut über die Erniedrigung durch die USA, die mit dem Abbruch dieses Dialogs ihren Höhepunkten erreicht.
بيروت بزلها صارت بعيري بيروت الحزن والإنسان فاضت بدموع غريبي والريش الحلوين تدفع فيها أحلام الشبيبة شو باقي من العمر يا حبيبي يا بيروت شو باقي من العمر يا حبيبي يا خسرها لبيروت عودوا 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 وزرع الحب خسرها لبيروت جاي ودع دفعت بعيونه شرارة العتاب قالها تعالي معي رايح أنا رايح رايح أنا
Diese Musik, die ihr gerade gehört habt, das ist von Marwan. Das ist ein Palästinenser, der in Österreich lebt. Er hat uns diese Kassette geschickt und diese Kassette, also die Musik von Marwan, kann bei uns bestellt werden.
من غير بيروت سماني رايح أنا رايح رايح أنا يا الصياد البحري نطق أحروفها الأولى ورسم جسدها الأبيض الباقي لعشاقها خايفين خايفين من الموت يا بيروت ولمين الموت يا بيروت ولمين الموت يا بيروت.
Ich möchte jetzt noch kurz etwas sagen zur Konferenz von Amman, die stattgefunden hat von 15. bis zum 17. September dieses Jahres. Diese Konferenz hat einen sehr großen Stellenwert. Vielleicht mal kurz zur Vorgeschichte. Nach politisch-militärischen Auseinandersetzungen mit dem jordanischen Regime wurden ab 1971 sämtliche linken, progressiven Kräfte aus Jordanien vertrieben. Diese Auseinandersetzungen sind auch bekannt unter dem Namen Schwarzer September. Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen der Konferenz, es waren wie gesagt 120 verschiedene arabische Organisationen, und zwar von der radikalen Linken bis zur islamischen Bewegung, die sich allerdings einig sind in der anti-imperialistischen Haltung. Ebenso wie Frauenorganisationen aus Algerien, Marokko und dem Sudan. Die Organisationen kamen praktisch aus allen arabischen Staaten. Nun, weshalb Amman? Es gibt in Jordanien einen Demokratisierungsprozess, der eingeleitet wurde durch die Legalisierung aller bisher verbotenen Organisationen. Es gab die Freilassung der politischen Gefangenen und die Streichung des Paragraphen 19 aus der Verfassung. Paragraph 19 bedeutete das Verbot kommunistischer Organisationen. Der Grund für diesen Demokratisierungsprozess ist hauptsächlich durch den Druck der Intifada auf König Hussein zu sehen. Zweitens versucht Jordanien, dem Druck seitens des amerikanisch-israelischen Planes, des sogenannten Sharon-Planes, auszuweichen. Dieser Plan sieht vor, die palästinensische Bevölkerung aus Palästina nach Jordanien zu deportieren und Jordanien zum Palästinenserstaat zu deklarieren, was automatisch den Sturz des Königreichs bedingen würde. Nun zu den Ergebnissen dieser Konferenz. Es wurde ein 6 Punkte umfassendes Kommuniqué verabschiedet. Punkt 1. Herstellung von Kontakten zwischen allen fortschrittlichen antiimperialistischen Gruppen, um Volkskomitees zu bilden und die Bevölkerung zu mobilisieren. Zweitens, Erfahrungsaustausch zwischen diesen Volkskomitees von Land zu Land, um übergreifende Kommunikationsstrukturen aufzubauen. Drittens, arabische Menschenrechtsorganisationen bilden und damit Verteidigung der Menschenrechte und der Demokratisierung in den jeweiligen Gesellschaften. Viertens, Einigung der arabischen Volksmassen gegen den US-Imperialismus am Golf und gegen den Zionismus in Palästina. Fünftens, Verteidigung des Irak vor der Bedrohung durch die imperialistischen Staaten und durch Brechen des Embargos. Sechstens, Unterstützung der PLO und der Intifada sowie Unterstützung Jordaniens gegen die zionistische militärische Bedrohung und gegen den amerikanischen Druck auf Jordanien bzw. seine Haltung gegenüber Irak. Aus diesen Hauptpunkten leiten sich konkrete Schritte ab. Zum ersten eine Spendenaktion unter dem Motto für die irakischen Kinder. Dort soll ein gemeinsamer Sammelfonds gegründet werden. Dann Herausgeben einer Kleinbroschüre in sämtlichen Sprachen, besonders auch für die westliche Welt, deren Inhalt die Erklärung der wirklichen Probleme im Nahen Osten sein soll. dann die Aufforderung, im Falle eines Angriffs auf Irak amerikanische Einrichtungen anzugreifen. Die Durchführung von monatlichen Großdemonstrationen in allen arabischen Staaten. Dabei öffentliches Verbrennen der Flaggen aller an der Aggression gegen Irak beteiligten Staaten. Aufruf zum Boykott amerikanischer Waren. Kundgebung vor den betreffenden Botschaften. Durchführung arabisch-europäischer Veranstaltungen, an denen die Haltung der arabischen Völker erklärt wird. Aufruf an die Soldaten derjenigen arabischen Staaten, die an der Seite der amerikanisch-westlichen Mächte stationiert wurden, ihren Dienst zu verweigern. Und zuletzt ein Aufruf vor allem an das ägyptische Volk, sich gegen sein Regime zu erheben.
Das ist eigentlich ein kleiner Fehler, dass diese Musik jetzt gespielt wurde. Das ist nämlich Musik aus Pakistan und eigentlich eine religiöse Truppe. Wir können uns nicht ganz identifizieren. Wir kommen jetzt zu der kurdischen und zwar also türkisch-kurdischen Position. Wir haben das aufgenommen an einer Veranstaltung, die vor einigen Wochen im Volkshaus in Zürich stattgefunden hat. Es ist ein kurzer Auszug. Die Position wurde eigentlich viel länger und ausführlicher noch erläutert, aber sie bringt ganz prägnant und kurz auf den Punkt eigentlich so eine nicht ganz repräsentative im Sinn alle türkisch-kurdischen Organisationen umfassenden Position, aber doch eine Position, die von einigen so diskutiert wurde.
Als wir angefangen haben, über Nahostkriege oder Golfkrise zu diskutieren, unter dem türkischen und kurdischen Linke, für uns war mehr oder weniger die Situation klar. Wie vorher gesagt worden ist, wir sind nicht für Saddam Hussein. Wir konnten nicht für Saddam Hussein sein, weil wir haben noch nicht vergessen, dass Saddam Hussein vor 2 Jahren in Halepce 6000 Kurden umgebracht hat durch chemische Waffen. Eigentlich als kurdische und türkische Linke dürfen wir diese Ereignis nicht vergessen. Und deshalb, wir sind gegen US-Imperialismus, aber wir können nicht neben Saddam gegen US-Imperialismus kämpfen. Wir wissen, dass der Saddam Hussein auch Feind von unseren Völkern sind, die Völker im Nahosten. Und wenn wir mal US-Imperialismus kämpfen möchten, müssen wir auch gleichzeitig gegen Saddam Hussein kämpfen. Das war irgendwie Ausgangslage für uns, für Situationanalyse. Und es war für uns nicht so schwierig, eine klare Position zu ziehen, weil, wie gesagt, Ereignisse vor 2 Jahren oder während der Krise zwischen Irak und Iran haben wir unsere Meinung gebildet. Und wir haben gesehen, dass das weder Iran noch Irak Feind vom kurdischen Volk waren, immer mit Gelegenheit suchen, um kurdische Völker zu vernichten. Die haben also Iran, eine Seite Iran und andere Seite Irak, haben mehrmals versucht. Und deshalb, eben während wir diskutieren, waren wir sehr schnell einig, diesen Punkt. Wir haben gesagt, wenn Kampf geführt werden soll, soll dieser Kampf eigentlich einerseits gegen US-Imperialismus und andererseits gegen Saddam Hussein-Regierung gemacht werden soll.
Jetzt kommt Auszüge aus einem Gespräch mit Azmi Bishara. Azmi Bishara ist ein Philosophiedozent an der palästinensischen Bir Zeit-Universität. Er war bis letztes Jahr Mitglied der israelischen KP. Und sein Austritt verursachte fast eine Spaltung. Azmi Bishara gilt im Moment als einer der wichtigsten palästinensischen Intellektuelle. Das Gespräch führte ich mit ihm vor etwa 3-4 Wochen. Die Frage, die ich ihm gestellt habe, unter anderem war, wie steht es mit der arabischen Linken jetzt in diesem Zusammenhang mit der Explosion am Golf? Azmi sagte, sie präsentiert sich derzeit sehr schwach und zersplittert. Ja, genau genommen ist in der aktuellen Situation gar nicht vorhanden. Das ist kein Zufall, denn die Linke im arabischen Raum ist absolut unterentwickelt. Das hängt nicht zuletzt mit ihrer stalinistischen Erblast zusammen, die jede Selbstreflexion verhindert hat. Darunter leiden nicht nur die kommunistischen Parteien, sondern zum Beispiel bei den Palästinenserinnen auch die zwei anderen linken Organisationen. Das Problem mit den Kommunisten war, dass sie halb Nationalisten, halb Sozialisten zu sein versuchten, halb prosowjetisch und halb Verräter, die Israel anerkannten, erschienen. Die arabischen Kommunisten haben versagt. Zweifellos waren sie opferbereit, zugleich aber auch immer wieder offensichtlich inkonsequent. Dadurch verloren sie auf die Dauer aller Glaubwürdigkeit. Wie kannst du für Freiheit kämpfen und gleichzeitig die Sowjetunion mit ihrem Verhältnis zu Freiheitsrechten zum Maß aller Dinge machen? Wie willst du konsequent nationale Parolen vertreten, wenn du zugleich mit abstrakten sozialistischen Prinzipien, hinter denen sich nur mühsam vermeintliche außenpolitische Interessen der Sowjetunion verbergen, daherkommst? Auch in der sozialen Frage blieben die Kommunisten immer halben Wege stehen. So unterstützen sie zum Beispiel die Regime der Baath-Partei so lange, wie sie von ihnen auch unterstützt und in Freien gelassen wurden. Erst in dem Moment, mit dem Rücken zur Wand, gestatten auch sie sich Kritik. Das ist keine prinzipielle Haltung, aber nicht dadurch besser, dass die Genossen an sich nicht Opportunisten sind. Es rechtfertigt nichts, erklärt aber einiges, dass es anderen Organisationen nicht besser ging. Die beiden palästinensischen Bewegungen, PFLP und DFLP, verhielten sich vielleicht konsequenter in der nationalen Frage. Im Grunde haben aber auch sie keine echte linke Perspektive und Politik entwickelt. Sie haben eigentlich nur eine linke Verpackung. Gleich den bürgerlichen palästinensischen Organisationen wurden auch sie von Kuwait finanziell unterstützt. Die Linken sind den bürgerlichen Organisationen immer nur hinterhergelaufen. Nun, jetzt gibt es neue Hoffnungen. Wieso jetzt? Weil es eine Aufbruchsstimmung in der arabischen Welt gibt, weil endlich die richtigen Fragen gestellt werden. Die arabische Nation beschäftigt sich nicht mehr mit Nebensächlichkeit wie den Schleiern der Schülerinnen in Paris oder der Anerkennung Israels. Plötzlich geht es um wirklich schicksalhafte Probleme, um die arabische sozialen Strukturen, die Verteilung des Reichtums, das Verhältnis zu den kapitalistischen Ländern. Es geht um die Zersplitterung der arabischen Nation. Es geht darum zu klären, was Entwicklung im arabischen Kontext überhaupt heißt. Das sind die wesentlichen Fragen, die seit dem Ende der revolutionären Phase Nassers, seit etwa 1965, niemand mehr ernsthaft zu beantworten versucht hat. Jetzt müssen die Linken Antworten liefern. Jetzt sollte ein Programm entwickelt werden. Die Zeit ist reif. Es gibt in der arabischen Welt, die heute die Aufnahmebereitschaft für revolutionäre Projekte. Dabei ist die Aufgabe, aus der arabischen Situation herauszulösen, wir dürfen es nicht nochmal einmal mit Westimporten versuchen. Es geht darum, eine Bewegung zu initiieren, deren Ziele soziale Gerechtigkeit und Säkularisierung sind. Säkularisierung im Sinne einer Trennung des Islam von der Politik, aber nicht vom gesellschaftlichen Leben. Es ist unmöglich, heute die Religion total zu neutralisieren. Die arabische Kultur wird weitgehend vom Islam gefärbt. Ich selber bin Atheist. Er ist christlicher Abstammung. Aber in meiner Kultur bin ich den islamischen Arabern viel näher als den christlichen Europäern. Was ich hier vorschlage, heißt nicht eine wie immer verstandene sozialistische Orthodoxie durch eine wie immer verstandene islamische zu ersetzen, sondern Perspektiven für eine echte Befreiung zu entwickeln, die den aktuellen arabischen Kontext berücksichtigen. Das Ziel allerdings ist dann universell, genau wie die Gerechtigkeit universell und nicht islamisch ist. Und doch, zuletzt habe ich ihn noch gefragt, ja, im lenischen Stil, was tun? Die Linken können nicht warten, bis das Programm entworfen ist. Sie müssen bei den Massen sein. Die Linken müssen jetzt den Kampf gegen die US-amerikanische Invasion unterstützen. Sie müssen schauen, wo die Kräfte sind, die den anti-imperialistischen Kampf führen können. Saddam Hussein und die bürgerlichen Kreise um ihn herum suchen, wie gesagt, nichts anderes als einen Kompromiss mit dem US-Imperialismus. Die Linken müssen eine andere Zukunft als die Saddams anbieten können. Dazu müssen sie mit den Massen eine gemeinsame Sprache finden. Bis jetzt ist es ihnen nicht gelungen. Sie gerieten entweder schnell ins Völkische und darüber zu autoritären, totalitären Positionen. Oder sie versuchten, eine aufgeklärte Sprache zu sprechen, fanden jedoch kein Verständnis und gerieten in die Isolation. Freilich ist auch das Kommunikationsproblem situationsbedingt. So konntest du bis vor kurzem vom Imperialismus reden und niemand wollte dich hören oder verstehen. Jetzt plötzlich verstehen dich aber alle.
وعبرنا لحدود حدود الخوف وعبرنا لحدود حدود الخوف يا غسان يا غسان وعبرنا لحدود حدود الخوف وعبرنا لحدود حدود الخوف يا غسان يا غسان Oh,
sich die Schweizerische Linke und auch überhaupt die westeuropäische Linke allgemein zu den Interventionen am Golf verhalten? Was sind Positionen dieser Linken? Dies sollte ich eigentlich hier darlegen, aber das ist mir unmöglich, weil es eine gemeinsame diskutierte Position in der Linken hier nicht gibt oder mir zumindest nicht bekannt ist. Ich beschränke mich also hier auf einen persönlichen Kommentar. Dieser ist vielleicht auch das Resultat dieser und jener Diskussion. Krisenstimmung nicht nur am Golf, nein, auch in der internationalistischen Solidarität auf der Straße hier. Am Golf wird eventuell ein Krieg vom Stapel gerissen, aber mindestens wird sich eine neue Weltordnung gegen die Völker des Südens am Golf etablieren. Ich bin der Meinung, dass es genügend Gründe gibt, die kämpfenden Völker Palästinas und Kurdistans hier aktiv zu unterstützen. Denn gegen sie richtet sich die NATO-Intervention am Golf in erster Linie, nicht gegen Irak. Es gibt aber auch genügend Gründe, die Intervention zu bekämpfen, wenn wir von hier ausgehen. Wurde 1973 nicht mit der Lancierung einer imaginären Erdölknappheit eine Umstrukturierungsphase eingeläutet, die für Hunderttausende von Ausländern und Ausländerinnen bedeutete, dass sie aus der Schweiz rausgeworfen wurden? Haben sich nicht gleichzeitig die Banken wegen dem Petrodollar, der hier angelegt wurde, die Hände gerieben und sich durch die Reinvestition desselben in Trikotstaaten blöd verdient und damit die Völker gleichzeitig in die Schuldenfalle getrieben? Es ist klar, heute ist alles etwas anders, aber nicht weniger brisant, vermute ich. Würde der Erdölpreis weiterhin künstlich erhöht, käme das mittels inflationärer Teuerung einem Reallohnabbau gleich. Was werden die Gewerkschaften hier tun? Was werden die Beschäftigten tun? Rassistische Programme befürworten und parallel dazu den aufkommenden sozialen Unrast mit allen Mitteln bekämpfen, mittels repressiver Ausgrenzung der kämpfenden gesellschaftlichen Schichten zum Beispiel? Was bedeutet das zum Beispiel für die Frauen? Solche Krisen werden bekanntlich mittels Verschärfung der Unterdrückung und Ausbeutung der Frauen entschärft. Ich will damit keineswegs sagen, dass die Zustände, so wie sie uns heute schon konfrontieren, nicht schon genug Grund wären, den ganzen Laden hier kurzerhand abzuschaffen. Der Imperialismus wartet eben nicht darauf, bis wir uns massenweise gegen seine geplanten Projekte erheben, sondern macht munter drauf los, bearbeitet das neu eroberte Terrain im Osten, aber auch in Nicaragua zum Beispiel, schnell und schonungslos. Ich könnte jetzt feststellen, dass es eben tragisch ist, wir so schwach wie schon lange nicht mehr und der Feind so stark wie noch nie und so weiter. Ich glaube, wir haben das genügend festgestellt. Fangen wir da an, wo wir sind, und fangen wir an, eigentlich zu kämpfen. Inhaltlich finde ich, sollte heraus, also jetzt inhaltlich zu diesem Konflikt, finde ich, sollte herausgearbeitet werden, dass es dabei vor allem eine Kraft gibt, die auf keinen Fall will, dass Irak einigermaßen gleich aus diesem Konflikt herauskommt, wie er hineingegangen ist. Diese Kraft heißt Israel. Sie wollen Irak auf jeden Fall militärisch schwächen und da werden sie sich einiges einfallen lassen, um dieses Ziel zu erreichen. Sie werden versuchen, auch in diesem Konflikt die Stimmung so anzuheizen, dass ein gemeinsames Eingreifen mit den NATO-Truppen als unvermeidlich dargestellt werden kann. Ich erinnere mich, als vor wenigen Monaten in Rishon LeZion ein Arbeiter von den zionistischen Repressivkräften ermordet wurde, gab es auch ein Mordsgezetter in der UNO. Es schien damals so, als würde die USA wirklich einer UNO-Untersuchungskommission zustimmen. Da hinein fiel der Angriff der Popular Liberation Front und wieder ein Mordsgezetter in der UNO. Die USA kündete gleich alle Beziehungen zur PLO auf. Das war der Anfangspunkt der erneuten, bis heute andauernden Verschärfung in diesem Raum. Also die Aufkündigung dieser Verhandlungsoption PLO-USA. Letzte Woche, obwohl, da muss gesagt werden, dass das immer eine Farce war. Letzte Woche wieder ein Massaker. An die 30 Palästinenser und Palästinenserinnen wurden massakriert. Wieder eine Untersuchungskommission. Diesmal kommt sie tatsächlich ins Land, wird aber nicht empfangen. Ich bin gespannt, was geschehen wird. Ich meine, was der Mossad zum Beispiel vom Stapel lassen wird, um den Konflikt anzuheizen. Gut, jetzt bin ich etwas abgeschweift. Ich will sagen, wenn wir hier gegen die NATO-Intervention am Golf etwas entwickeln, und das finde ich wichtig zu tun, dann sollten wir das eigentliche Problem auch wirklich ansprechen bzw. bekämpfen. Das eigentliche Problem ist Israel. Sie besetzen als imperialistische Macht ein Land. Eine alte Parole hat immer noch Gültigkeit. Solange Israel als zionistischer Staat weiter existiert, ist in der ganzen Region kein Friede möglich. Zionismus hat seine Basis auch hier. Gestern habe ich beinahe Unterhosen bei Migros gekauft. Ich merkte plötzlich, die sind aus Israel, wahrscheinlich von palästinensischen Billigarbeiterinnen hergestellt. Ansatzpunkte gäbe es also viele. Jetzt noch etwas zur Frage der Ökonomie, ganz kurz und eigentlich sehr oberflächlich. Ich bin nicht ganz einverstanden, wenn hier öfters gesagt wird, dass die USA, Europa und auch Japan von diesem Konflikt profitieren und dann, also diese Kräfte, die das behaupten, gleichzeitig einen Krieg für unausweichlich halten. Dass profitiert wird, vor allem von den Ölmultis, ist unbestritten. Aber mir scheint es, als kämpfen hier zwei Hauptkapitalfraktionen gegeneinander. Heute kostet die Intervention die USA, ich weiß nicht, ob der Betrag stimmt, aber ich habe das gelesen, ich glaube 1,5 Millionen Dollar pro Tag. Würden sie einen Krieg beginnen, und das weiß ich, dass das wiederum stimmt, stiegen diese Kosten auf sage und schreibe 1 Milliarde pro Tag, 1 Milliarde US-Dollar pro Tag. Wer bezahlt das? Die USA sind die höchstverschuldete Nation der Welt. Es scheint so, als würde ein zu hoher Ölpreis unvorhersehbare Kosten und Auswirkungen haben, und davor schrecken gewisse Kapitalfraktionen, und zwar in allen Ländern, auch in Europa und auch in Japan, zurück. Oder das ist so wie der ganze Disput zwischen eigentlich Erdölfirmen oder Erdölkapital und eben diesen Kräften, die eher ein bisschen Angst haben. Und wenn die saudischen Ölfelder, also warum das eben Angst haben, ist das, und weil die saudischen Ölfelder, wenn die bombardiert werden, ist ein Ansteigen des Ölpreises unausweichlich. Und genau diese Möglichkeit hat eben die Militärmacht Irak. Und das kann absolut nicht ausgeschlossen werden, dass es Irak gelingen wird, diese Ölfelder zu bombardieren. Gut, ich hätte jetzt gerne noch einen Auszug aus einer Demonstration in Frankfurt, aus einer Rede, die ich ganz interessant gefunden habe, aber leider reicht die Zeit nicht. Wir haben schon 2 Minuten überzogen. Ich habe die Erlaubnis gekriegt vom Mitternachtsinfo, dass ich noch das kurz einspielen kann. Also es geht um meinen Auszug aus einer Rede, die am Antikriegstag in Frankfurt gehalten wurde. Ich fand es einen interessanten Aspekt in dieser Rede, dass sich im Zuge der Golfintervention die neue Großmacht Deutschland gleich auch militärisch wieder, also international, mausern darf. Doch hört doch selber.
Einige werden jetzt vielleicht sagen, die Annexion der DDR war doch völlig friedlich. Kein Schuss ist gefallen, kein Panzer gerollt, kein Flugzeug aufgestiegen. Was soll daran ein kriegerischer Akt sein? Ihnen ist entgegenzuhalten. Der Antikriegstag am 1. September wird von den friedliebenden Menschen dieses Landes begangen, weil heute vor 51 Jahren die Hitlertruppen mit Stukas und Panzern Polen überfielen. Der Zweite Weltkrieg jedoch begann, als der deutsche Imperialismus mit der Einverleibung Österreichs die erste Gebietseroberung machte. Damals ist auch kein Schuss gefallen. Der Begriff vom Blumenfeldzug entstand. Nach den neuesten Plänen des deutschen Imperialismus deutet einiges darauf hin, dass man später sagen wird, der Dritte Weltkrieg begann, als der deutsche Imperialismus die erste Gebietseroberung machte. Und das war, als er sich die DDR einverleibte, ohne dass ihm irgendeine friedensvertragliche Regelung das Recht dazu gegeben hätte. Heute wird wieder Selbstbestimmung für Deutschland gefordert. Aber was hier gefordert wird, ist nicht die Souveränität des Volkes, sondern die Souveränität der deutschen Monopole. Die Kriegsverbrecher zweier Weltkriege fordern das Recht auf Kriegführung und erhalten mit der Annexion der DDR einen Vorschuss auf das angestrebte Territorium im Osten. Die Auseinandersetzungen in der Golfregion sind der erste Anlass für die alten Kriegstreiber, ihre neue Stellung unter den imperialistischen Mächten einzufordern. Ein souveränes Deutschland wird in Zukunft auch militärisch mitmischen, lautet die Drohung. Während der letzten sogenannten Ölkrise war es der Ostfrontkämpfer Alfred Dregger, der die Bundeswehr zum Krieg in fremde Länder schicken wollte, um den Zugriff auf unser Öl zu sichern. Heute fordern das auch führende Köpfe der Sozialdemokratie, der Grünen und der Friedensbewegung. Der Chefredakteur der Frankfurter Rundschau meint am 8. August, die Bundesrepublik muss, Zitat, bereit und dazu in der Lage sein, für den Frieden, für die Freiheit der Menschen und für Gerechtigkeit notfalls auch zu kämpfen. Zitat Ende. Was die FR hier meint, verteidigen zu müssen, ist der Frieden für die deutschen Rüstungsmonopole, ihr milliardenteures Mordwerkzeug zu verkaufen. Die Freiheit der Imperialisten, die Rohstoffquellen der Welt zu ihrem Eigentum zu erklären und die Gerechtigkeit, wer von den Räubern der Geschäftsführer bei der Ausbeutung der arabischen Völker wird. Bislang war das unbestreitbar die USA, aber die Verhältnisse haben sich geändert. Der Anstifter und Verlierer zweier Weltkriege ist zurückgekehrt in den Kreis der imperialistischen Räuber. Wirtschaftlich schon lange ein Riese, fordert er jetzt auch politisch und militärisch seinen Platz. Die Bundesmarine wird auf den Weg in den Golf geschickt und nur vorerst im Mittelmeer gestoppt, um in der Zwischenzeit durch die Liquidierung weiterer Teile des Grundgesetzes dem Unternehmen Viertes Reich auch militärisch den demokratischen Deckmantel zu verschaffen.
Gut, soweit aus ein Auszug aus einer Rede an einer Demo am 1. September. Das war der Antikriegstag in Frankfurt, war diese Demo. Gut, ich mache es jetzt ganz kurz. Wir übergeben dem Mitternachtsinfo für eine knappe halbe Stunde. Und nachher machen wir weiter mit einer Diskussion hier zu diesen Positionen, die jetzt eigentlich formuliert wurden. Ich möchte gleich jetzt schon die Nummer bekannt geben. Könnt ihr anrufen, 241 59 59, 241 59 59. Gut, wir hören und sehen uns in der Diskussionsrunde nach dem Mitternachtsinfo.